Joseph Bates, was war das? Was war das für ein Mann? Joseph Bates war auch einer von den Predigern, die damals die Botschaft von der Wiederkunft Jesu angenommen haben, wie sie William Miller verkündigt hat. Und er hat mit ganz großem Eifer diese Botschaft verkündigt. Er hat seinen gesamten Besitz, wir werden gleich nochmal in sein Leben hineinschauen, er hat seinen gesamten Besitz hat er dafür eingesetzt. Und er gehörte zu denen, die nach der Enttäuschung sich gefragt haben, was ist schiefgelaufen, was haben wir falsch gemacht. Und es gab nach dieser großen Enttäuschung, nachdem also Jesus damals nicht wiederkam, haben die Gläubigen ganz verschieden darauf reagiert. Es gab die einen, die haben ihren Glauben ganz über Bord geworfen und gesagt, wir wollen damit gar nichts mehr zu tun haben. Dann gab es andere, die haben sich neue Zeitpunkte ausgerechnet, haben also nicht gelernt aus dem Fehler, zum Beispiel. Und dann gab es andere, die wirklich studiert haben und gesagt haben, Gott, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir wissen noch nicht genau, wo er ist, aber wir haben erlebt, dass du uns gesegnet hast. Hilf uns zu verstehen, was schiefgelaufen ist. Und zu dieser Gruppe gehörte Joseph Bates. Und er hat dann mit anderen zusammen erkannt, was die Bibel wirklich meinte, wenn sie sagt, dass am Ende dieser 2300 Jahre, von denen Daniel da spricht, das Heiligtum gereinigt werden soll. Und sie haben es besser verstanden, dass das darauf hindeutete, auf etwas, was im Himmel lief, nämlich, dass im Himmel ein Gericht begann. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns das im Detail anzuschauen. Aber das ist so ein Ergebnis, zu dem sie kamen. Damit wir jetzt verstehen können, welche Bedeutung Joseph Bates in der Zeit danach hatte, müssen wir noch ganz in den Anfang seines Lebens gehen. Und ich möchte heute mit Ihnen mir anschauen, wie dieser Mann aufgewachsen ist, was er erlebt hat und wie er dann zu dem gekommen ist, was ihn dann so bedeutsam gemacht hat. Joseph Bates wurde 1792 in Massachusetts geboren, also an der Nordostküste der Vereinigten Staaten. Und er wuchs in einer kleinen Hafenstadt auf, einer Hafenstadt New Bedford. Das war damals so quasi die Walfang-Hafenstadt von Nordamerika. Und ständig sah er die Schiffe, wie sie in den Hafen einfuhren, wie sie wieder ausfuhren. Und wie das so ist, wenn so ein Junge das sieht, er sagt, da muss ich mit. Ja, ich will zur See fahren. Das kann ich gut verstehen, mir ging es nämlich genauso. Ich bin an der Ostsee groß geworden und ich habe dort immer am Horizont diese Schiffe liegen sehen und das hat mich begeistert. Ich wollte unbedingt zur See fahren und wäre die Mauer damals nicht gefallen, hätte ich das gemacht. Also das waren meine Pläne. Aber Gott sei Dank sind Dinge etwas anders gekommen. Auf jeden Fall, Joseph Bates, er wollte unbedingt zur See fahren. Nur sein Vater war verständlicherweise dagegen. Er hatte andere Pläne mit seinem Jungen. Und schließlich hat sein Vater es ihm nach viel, viel Bitten, hat er ihm erlaubt, pass auf Junge, ich erlaube dir eine Fahrt mit dem Schiff von unserem Hafen bis nach Boston. Das war eine relativ kurze Fahrt. Und er dachte sich, wenn ich meinem Jungen das erlaube, dann ist er geheilt, dann reicht ihm das für den Rest seines Lebens. Nun hat er wirklich Lunte gerochen und sagte sich, davon brauche ich mehr. Und er war so beharrlich, dass sein Vater ihn wirklich erlaubt hat, mit 15 Jahren als Schiffsjunge anzuheuern. Und das war der Beginn einer 21-jährigen Karriere zur See. Später wurde er Kapitän, hat sich wirklich hochgearbeitet. Er wurde später Kapitän auf seinem eigenen Schiff. Und er hat während dieser Zeit viele Abenteuer erlebt. Einmal, als er als Schiffsjunge hoch in die Takelage klettern musste, ist er von ganz oben runtergefallen ins Wasser. Und auf der anderen Seite suchte ein Haifisch gerade nach seinem Frühstück. Und er wurde gerade noch so rausgezogen, bevor der Walfisch ihn zu seiner Mahlzeit machte. Also er hat wirklich viele Abenteuer erlebt. Er ist in viele Stürme geraten. Und einmal, und das beschreibt er in seiner Biografie, in seiner Autobiografie, sind sie in einen so schweren Sturm geraten, dass sie wirklich dachten, das war's jetzt. Und das waren so Momente, und ich glaube, das können wir nachvollziehen. Das waren Momente, wo er wirklich nachdachte, auch über sein Seelenheil. Wo er sich dachte, wie stehe ich mit Gott? Ja, jemand hat mal gesagt, wenn das Flugzeug abstürzt, kann jeder beten. Ja, das sind so Momente, ja, wenn man so mit dem Tod konfrontiert wird, dann fragt man sich, was ist mit mir? Und ich habe hier mal ein paar Worte aus seiner Autobiografie, die einfach das so zum Ausdruck bringen, wie es ihm damals ging, als er so zurückschaute auf diese Zeit. Und er sagte, was für ein schrecklicher Gedanke, also jetzt hier zu sterben, was für ein schrecklicher Gedanke, mit dem Leben abzuschließen, zu sterben und mit dem Schiff auf den Grund des Ozeans zu sinken, so weit von zu Hause und Freunden entfernt, ohne die geringste Vorbereitung, ohne Hoffnung auf den Himmel und das ewige Leben, zu den Verdammten gezählt und für immer von der Gegenwart Gottes ausgeschlossen. Es schien, als ob etwas Entscheidendes geschehen musste, um meine unaussprechliche Angst zu vertreiben. Das heißt, er war in diesen jungen Jahren anders als William Miller. William Miller, haben wir gesagt, schloss sich den Deisten an oder nahm dieses Gedankengut an, wo er sagte, ja, Gott und Bibel, eigentlich ist es egal. Nicht so Joseph Bates. Er war zwar nicht der praktizierende Christ in dieser Zeit, aber in solchen Momenten, da spürte er in seinem Herzen doch irgendwo eine Sehnsucht, mit Gott ins Reine zu kommen. Er geriet dann 1810, in diesem Krieg, von dem ich vorhin schon sprach, geriet er in Kriegsgefangenschaft. Er war als amerikanischer Seemann unterwegs und die Briten hatten höchste Not, weil ihnen ihre Soldaten weggelaufen sind und nicht genug Nachwuchs da war. Und dann haben sie kurzerhand amerikanische Kriegsschiffe gekapert und die Matrosen einfach für den Dienst verpflichtet. Ja? Und Joseph Bates war jemand, der sehr auf seine Unabhängigkeit bedacht war. Und er war auch nicht jemand, der auf den Mund gefallen war. Das heißt, er hat es geschafft, sich gegen diesen Dienst zu wehren. Also er hat Zwangsarbeit geleistet, aber er hat sich geweigert, gegen andere zu kämpfen. Als man ihm sagte, ihr müsst jetzt hier im Mittelmeer gegen die Franzosen kämpfen, hat er gesagt, nicht mit mir, mache ich nicht mit. Ja, und damals hätte das bedeuten können, dass man ihnen kurzerhand einen Kopf kürzer macht. Als er dann nach 5 Jahren, der Krieg war zu Ende, es wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet, alle amerikanischen Kriegsgefangene durften nach Hause zurück, da kam er in seine Heimatstadt zurück und heiratete seine Jugendliebe. Die hat treu gewartet. Und die musste auch wirklich treu warten, auch später noch in ihrem Leben, denn er fuhr weiter zur See. Ja, und das bedeutete nicht mal eben 2 Wochen Dienstreise, das bedeutete viele, viele Monate weg. Ja, sie haben es dennoch geschafft, 5 Kinder zu haben. Wobei seine Tochter hat er erst kennengelernt, als sie schon 14 Monate alt war. Einfach nur, um zu zeigen, wie lange er von zu Hause weg war. Also das war kein Spaß, also nicht für die Frau. Eines Tages gerieten sie wieder in einen Sturm. Sie waren gerade unterwegs von Europa nach Nordamerika. Sie hatten 40 Tonnen Eisen geladen und als sie in diesen Sturm gerieten, dachten sie, mit so viel Eisen im Boot, das ist nicht gut. Und so haben sie einfach das Eisen über Bord geworfen. Das war Maßnahme Nummer 1. Maßnahme Nummer 2 war, dass Bates seinen Koch, von dem er wusste, dass er ein gläubiger Mann war. Es war ein farbiger und es war ein tiefgläubiger Mann. Er hat gesagt, pass auf, wir werfen das Eisen ins Meer und du betest. Du betest. Und später schrieb Bates darüber, obwohl wir Sünder waren, glaube ich, dass das Gebet von dem erhört wurde, der seine Ohren von den verzweifelten Hilferufen der Seeleute nicht verschließt. Das heißt, er hat fest daran geglaubt, Gott hört wirklich Gebet. Er hatte immer noch nicht den heißen Draht zu Gott. Also er hat sich immer noch nicht als bekehrt bezeichnet, aber er hat geglaubt, beten, das nützt wirklich etwas. Und Erfahrungen wie diese hatte er, wenn man so seine Biografie liest, am laufenden Meter. Also er kam immer so in irgendwelche Grenzbereiche hinein, wo andere schon längst aufgegeben hätten. Aber solche Erfahrungen haben ihm immer wieder gezeigt, es muss mehr geben. Es muss mehr geben. Und in ihm wuchs der Wunsch, ein Christ zu werden. Aber, und jetzt geriet er in seinem Leben wirklich in einen Konflikt, weil, wie wir uns das denken können, war das Leben von Seeleuten damals nicht gerade so vorbildlich. Ja, also Seeleute haben viel getrunken, sie haben viel geflucht und Joseph Bates war einer von ihnen. Das heißt, auf der einen Seite spürte er den Wunsch, ein Christ zu werden, merkte aber, dass seine Lebensgewohnheiten, sein altes Leben, da überhaupt nicht mit zusammenpassten. Und er hat lange gekämpft fühlte sich mal in die und mal in die Richtung gezogen. Er tanzte auf beiden Hochzeiten. Aber das geht nicht lange gut. Eines Tages musste er einen Seemann beerdigen. Wir wissen, damals waren die Kapitäne dafür zuständig auf hoher See. Und dann merkte er, ich kann gar nicht beten. Er fühlte sich nicht frei zu beten. Und ihm wurde so seine eigene Sündhaftigkeit und Verlorenheit schmerzlich bewusst. Und er dachte sich, ich soll jetzt hier ein Gebet sprechen für diesen armen Mann. Ich bin doch selbst nicht mal gerettet. Ja, was soll Gott mit meinem Gebet anfangen? Das sind so Dinge, die ihm damals bewusst wurden. Und diese Trauerfeier hat in ihm ganz, ganz viel bewirkt. Als er später darauf zurückschaute, sagte er, diese Trauerfeier wurde der Wendepunkt in meinem Leben. Er hat sich damals entschieden und er hat es schriftlich gemacht. Er war ein sehr akkurater Mann, das muss man sagen. Er war sehr akkurat, er war höchst ehrlich, ja, auf sein Wort war Verlass. Und er hat einen Bund mit Gott gemacht und den hat er schriftlich festgehalten. Und er hat Gott versprochen, Gott, ich entscheide mich jetzt für dich und ich werde dir den Rest meines Lebens dienen. Unterschrift, Stempel weiß ich nicht, aber er hat es auf jeden Fall schriftlich gemacht. Seine Bekehrung führte zu drastischen Veränderungen auf seinem Schiff. Also eine seiner ersten Maßnahmen war, den Alkohol von Bord zu verbannen. Was seine Matrosen, nun ja, nicht alle mit der höchsten Freude aufnahmen, aber er hat es durchgesetzt. Ja, und er hat gesagt, wenn ich könnte, würde ich euch sogar dazu bringen, dass ihr, wenn ihr an Land geht, keinen Alkohol mehr trinkt. Ja, also er war da sehr konsequent. Und er hat sich wirklich sehr bemüht, seine Matrosen zu Jesus zu führen. Und überhaupt, wo immer er Gelegenheit hatte, Menschen von Jesus zu erzählen, das hat er gemacht. Ja, und der Mann hatte wirklich, der hatte keine Furcht. Einmal wurde sein Schiff gekapert von, ich glaube, es waren irgendwie brasilianischen Freimäutern. Und er versuchte erst abzuhauen, was den Kapitän der Meuterer sehr wütend gemacht hat. Und er sagte, oh, ich könnte dich hier umbringen. Und was macht Joseph Bates? Er erzählt ihm von Jesus. Ja, also er hatte keinerlei Scheu. Ganz egal, wer vor ihm war. Ob es der einfachste Matrosenjunge war oder irgendein hochgestellter Gouverneur. Also er traf alle Menschenschichten. Er hat ihnen total frei von Jesus erzählt. Er hat seiner Familie geschrieben und hat seine Geschwister ermutigt, Jesus nachzufolgen. Also er hat den Glauben an Jesus wirklich, wirklich ernst genommen. Nur spürte er dann so nach 21 Jahren Seefahrer-Dasein, ah, das kann ich meiner Familie nicht länger antun. Und das ist ein interessanter Zusammenhang. Als er so richtig gläubig wurde, spürte er seine Verantwortung für seine Frau und seine Kinder noch viel deutlicher. Er hatte nie wirklich eine schlechte Ehe geführt. Ja, aber wir können uns vorstellen, wenn man so viele Monate am Stück weg ist, ja, wie soll eine Ehe da wirklich gedeihen? Schwierig. Und da hat er sich damals entschieden, ich werde nicht mehr zur See fahren. Und in dieser Zeit hat sich sein Familiensinn wirklich sehr verbessert. Und ich finde das interessant. Ich glaube, Gott macht das heute genauso. Wenn wir Gott kennenlernen, ihn wirklich in unser Leben hineinlassen, dann merken wir, dass unsere Familie unsere erste Priorität ist. Dann spüren wir eine Verantwortung für unsere Kinder, für unsere Ehepartner. Ja, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass der Glaube einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere Ehen und Familien hat, wenn wir ihn wirklich ausleben. Und ich möchte sogar so weit gehen, wenn der Glaube zu Hause in unseren Familien nicht wirklich ausgelebt ist, dann ist er nichts wert. Übertreibe ich hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil zu Hause sind wir, wie wir wirklich sind. Ich kann in einer Gemeinde, ich kann in der Öffentlichkeit wirklich zeigen, wie fromm ich bin. Ich kann eine Show abziehen. Aber zu Hause bin ich, wie ich wirklich bin. Ja. Und zu Hause ist unsere Familie, das ist der Ort, wo es am meisten zählt, ein Christ zu sein. Wenn wir dort nicht Christ sind, dann sind wir es gar nicht. Ja, Joseph Bates hat das wirklich erlebt und das hat seine Familie verändert. Als er nach Hause kam, jetzt kommen diese Geschichten zusammen. Als er nach Hause kam, kam er mit der Botschaft von William Miller in Berührung. Und er war ein sehr scharfer Denker. Und er hat diese Botschaft gründlich studiert, gut durchdacht. Und sagte, jawohl, das ist biblisch, das werde ich annehmen, das werde ich verkündigen. Und ich habe vorhin schon gesagt, er gehörte zu denen, die die große Enttäuschung in dem Jahr 1844 miterlebt haben. Und er gehörte zu denen, die Gott wirklich ernsthaft gefragt haben, Gott, was haben wir falsch gemacht? Er hat studiert und hat die mit anderen zusammen die Antwort gefunden. Jetzt in dieser Zeit war er wirklich nicht mehr reich. Als er mit der Seefahrt aufhörte, hatte er ein stattliches Vermögen. Ja, also in seinen Notizen erfahren wir, dass er 10.000 US-Dollar hatte. Das war für damalige Zeit sehr, sehr viel Geld. Das wäre heute fast ein Millionär. Ja, und er hat sein ganzes Geld für die Sache eingesetzt. Und so ein Mensch war er. Er war nie ein Mensch, der irgendwo als Zuschauer dabei war. Wenn eine Sache ihn begeistert, hat er sich mit ganzer Seele dafür eingesetzt. Er hat sein ganzes Geld hineingeworfen, bis nichts mehr übrig war. Und dann eines Tages, er wollte gerne ein Buch schreiben über eine biblische Wahrheit, die er entdeckt hat. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Saß er da zu Hause und seine Frau kam hinein und sagte, du, ich habe kein Mehl mehr zum Brotbacken. Ja, wie viel brauchst du denn? Ungefähr 2 Kilo. Okay. Und dann ging er los und kaufte 2 Kilo Mehl. Kam nach Hause, stellte ihr das Mehl hin und sie sagte, hast du nur das eingekauft? Ich meine, du bist doch nicht der Typ, der nur für 2 Kilo Mehl einkaufen geht. Ja, und das war eben nicht so, dass der Aldi um die Ecke war damals. Ja. Und dann sagte er ihr, weißt du, das war das letzte Geld, das ich hatte. Es hat gerade gereicht für 2 Kilo Mehl. Und seine Frau, die konnte damit erst nicht umgehen. Sie brach in Tränen aus und sagte, wovon sollen wir leben? Er sagt, ich werde hier ein Buch schreiben. Wovon sollen wir leben? Gott sorgt für uns. Ah, das sagst du immer, sagte sie ihm. Ja, das sagst du immer und brach noch mehr in Tränen aus. Naja, er versucht dann, sein Buch weiterzuschreiben. So nach ungefähr einer halben Stunde bekam er den ganz starken Eindruck, geh zur Post. Vielen Erfahrungen. Es lohnt sich mal, seine Autobiografie zu lesen. Die gibt es sogar im Internet noch zu lesen. Einfach mal eingeben, Autobiografie Joseph Bates. Gibt es leider nur auf Englisch. Aber es ist eine faszinierende Geschichte. Um jetzt zu verstehen, wie es weiterging, muss ich das Leben von einer zweiten Person und einer dritten Person erzählen. Und wir werden dann nachher sehen, wie diese Linien sich kreuzen. Okay, ich gehe jetzt wiederum in der Zeit ein paar Jahre zurück und ich erzähle von einer Frau mit Namen Rachel Oaks. Rachel Oaks gehörte zu einer damals kleinen Kirche, nämlich den Siebenten-Tags-Baptisten. Also nicht zu verwechseln mit den Siebenten-Tags-Adventisten, das sind wir, das ist diese Gemeinde hier, sondern sie gehörte zu den Siebenten-Tags-Baptisten. Das waren Gläubige, die hatten eigentlich das Gedankengut der Reformation aufgenommen. Sie haben das geglaubt, was viele Christen damals geglaubt haben. Aber sie hatten, darum waren sie Baptisten, sie hatten den Glauben an die Erwachsenentaufe, das haben sie aus der Bibel entdeckt. Wir haben darüber gesprochen letzte Woche. Aber sie haben auch aus der Bibel etwas entdeckt, was den meisten Christen damals nicht bewusst war. Nämlich, dass der Ruhetag der Bibel, der 10 Gebote, der Sabbat ist und nicht der Sonntag. Und so entstand daraus eine kleine Kirche, die Siebenten-Tags-Baptisten. Und Rachel Oaks gehörte zu dieser kleinen Gruppe. Sie nahm dann auch die Botschaft der Wiederkunft Jesu an. Also das, was Willie Miller gepredigt hat, das nahm sie auch an. Und da sie aber dann an einem Ort wohnte, wo es keine Gemeinde des Siebenten-Tags-Baptisten gab, hat sie einfach samstags ihren Ruhetag gehalten und sonntags besuchte sie eine Kirche dort vor Ort, wo sich Gläubige trafen, die Adventbotschaft angenommen hatten. Einmal kam ein Prediger zu Gast mit Namen Frederick Wheeler. Das war ein methodistischer Prediger, der auch die Botschaft von Miller angenommen hatte. Er hielt dort das Abendmahl, er predigte und in seiner Predigt sagte er etwas, was beinahe dazu führte, dass diese liebe, gute Schwester Rachel Oaks von ihrem Stuhl aufgesprungen wäre. Er sagte nämlich, als Christen sollten wir alle Gebote Gottes halten. Also Rachel Oaks wäre beinahe aufgesprungen, konnte sich aber zurückhalten. Aber nach dem Gottesdienst ging sie zu Wheeler und sprach mit ihm, bedankte sich für die Predigt, erinnerte ihn an seine Worte und dann sagte, fast wäre ich aufgestanden und hätte etwas gesagt. Und er war natürlich neugierig, was wolltest du denn sagen, Schwester Oaks? Naja, sagte sie. Und sie war auch nicht auf den Mund gefallen. Ja? Sie sagte, naja, ich wollte dir den Rat geben, das Tablett mit dem Abendmahlsbrot wieder zurückzustellen und das Tuch darüber zu decken, bis du selbst anfängst, die Gebote Gottes zu halten. Er dachte, was meinst du? Tja, sagst du, du redest, wir sollen die Gebote halten, aber selbst brichst du eines ständig. Was meinst du? Und dann erzählte sie ihm von dem Sabbat aus den 10 Geboten. Diese Worte haben Frederick Wheeler tief getroffen. Denn er fing an, seine Bibel zu studieren und sagte, tatsächlich, da steht nicht ein Wort, dass wir den Sonntag halten sollen. Er nahm die Wahrheit des biblischen Sabbats an und begann, den Sabbat zu halten. Und er gab diese Botschaft an andere weiter. Und irgendwie, durch Traktate, die dann geschrieben wurden, durch kleine Büchlein, gelang diese Botschaft, und jetzt kreuzen sich die Linien, zu Joseph Bates. Und Joseph Bates war nie jemand, der gesagt hat, oh, lass mich in Ruhe. Er hat gesagt, sag, was du glaubst. Und dann schaue ich in der Bibel nach, ob das stimmt. Also er hatte keine Angst, sich mit Menschen, die anders glaubten als er, auseinanderzusetzen. Er hatte seine Bibel und da kannte er sich aus. Und so hat er die Dinge geprüft. Und er hat das nachstudiert, er sagte, Tatsache. Und Bates war ein Mann, das hat er gelernt. Als er sich erstmal für Jesus entschieden hat, war er jemand, der Dinge, die er erkannt hat, zügig umgesetzt hat. Also er hat das nicht jahrelang mit sich rumgeschleppt. Als er das erkannt hat, ein paar Tage später hat er es gehalten, hat er seinen ersten Sabbat gehalten. Und er machte sich auf die Reise zu Frederick Wheeler, kam irgendwann später in der Nacht an. Wheeler hat ihn hineingelassen, sie haben die ganze Nacht über gesprochen. Ja, 3 Tage später ist er wieder abgefahren. Und als er dann wieder nach Hause kam, als er dann so in der Nähe seines Hauses war, er fuhr über eine Brücke, traf er einen guten alten Freund. Und er fragte, was gibt's Neues, Captain Bates? Ja, das war die Vorlage für Bates. Bates sagte, die Neuigkeit ist, der 7. Tag ist der Sabbat und wir sollten ihn halten. Das gibt's Neues. Joseph Bates hat daraufhin eine Menge Traktate und Bücher geschrieben. Unter anderem auch dieses Buch, von dem ich gerade in dieser Erfahrung berichtet habe. Und er hat diese Botschaft unter den Adventgläubigen verbreitet. Nicht jeder hat sie angenommen, aber viele. Jetzt kommen 2 Dinge. Und das erklärt dann auch den Namen zum Beispiel unserer Kirche. Ja? Adventisten steht für Menschen, die an den Advent glauben. Nicht an Weihnachten, ja? Sondern Advent heißt einfach nur Ankunft. Die Ankunft, die Wiederkunft Jesu. Adventisten wurden also die Menschen genannt, die auf die Wiederkunft Jesu warten. Jetzt, 7. Tag deutet darauf, dass es Gläubige sind, die den Ruhetag der Bibel halten, den 7. Tag Sabbat. Also 7. Tags Adventist heißt, das sind Menschen, die an die Wiederkunft Jesu glauben, die sich darauf vorbereiten und die aus Liebe zu Jesus den 7. Tag halten. Jetzt möchte ich mit Ihnen in die Bibel gehen, wie wir das an jedem Abend gemacht haben. Denn ich glaube, dass wir die Geschichte dieser Menschen erst dann richtig verstehen können, wenn wir das aus der Bibel gesehen haben. Weil die Botschaft der Bibel war das, was diese Menschen getrieben hat. Die Botschaft der Bibel war das, was diese Menschen zu dem gemacht hat, was sie waren. Und wenn wir nicht die Botschaft der Bibel studieren, die diese Menschen so getrieben hat, dann können wir ihr Leben nicht verstehen. Also ich möchte jetzt mit Ihnen in die Bibel gehen. Jesus hat einmal gesagt, als Jesus auf diese Welt kam, musste er sich ganz arg auseinandersetzen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihm weismachen sollten, wie man den Sabbat zu halten hat. Und die Pharisäer haben es damals wirklich gut gemeint. Sie dachten sich, wir wollen auf gar keinen Fall den Fehler wiederholen, den Generationen vor uns gemacht haben, als sie den Sabbat übertreten haben. Sie haben sich gesagt, wir werden noch so ein paar Sicherungszäune um den Sabbat herumziehen. Also, wir werden noch ein paar Extra-Regeln uns ausdenken, damit wir ja den Sabbat nicht brechen. Das Problem war, also allein war das ein Problem, denn ich glaube, man sollte nichts hinzufügen zu dem, was Gott gesagt hat. Aber zweitens war ein Problem, dass sie das anderen aufgedrängelt haben. Und als Jesus dann kam und nicht gerade die höchste Wertschätzung gezeigt hat für ihre menschlichen Regeln, sind sie richtig böse geworden auf ihn und haben ihm vorgeworfen, dass er den Sabbat bricht. Aber jetzt sagt Jesus etwas ganz, ganz Wichtiges. Er sprach mit ihnen und er sagte, wir lesen das in Markus Kapitel 2, 27 und 28, er sagte, Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Okay, was sagt Jesus hier über den Sabbat? Jesus sagt, der Sabbat, der ist für den Menschen gemacht. Von wem? Klar, von Gott. Ja, Das heißt, wenn wir hier über den Sabbat reden, wir reden nicht einfach nur über einen Tag, an dem wir bestimmte Sachen nicht dürfen. Darum geht es jetzt nicht. Sondern es geht um ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und dieses Geschenk kommt von Jesus, weil Jesus sagt, der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Und jetzt wollen wir mal ganz in den Anfang der Bibel gehen und schauen, wie Gott den Sabbat eingesetzt hat. Wir lesen im ersten Buch der Bibel, dass Gott die Welt geschaffen hat. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dann wird gezeigt, wie er das gemacht hat. Also natürlich nicht im Detail, aber uns wird beschrieben, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann heißt es hier in Kapitel 2, 1. Mose 2, in den Versen 1 bis 3. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Okay, das müssen wir uns genauer anschauen. Gott hat am siebten Tag seine Werke vollendet. Was hat Gott am siebten Tag noch alles geschaffen? Also wenn ich den letzten Vers von Kapitel 1 lese, dann steht dort, dass Gott am Ende des sechsten Tages alles fertig hatte. Und jetzt lese ich hier im nächsten Vers, dass Gott am siebten Tag vollendet hat. Ja, wie viele Vögel hat Gott am siebten Tag noch geschaffen? Wie viele Giraffen? Hat er den Elefanten noch vergessen? Nein. Er hat den Ruhetag geschaffen und das ist wichtig. Der Sabbat ist ein Teil der Schöpfungsordnung Gottes. Der Sabbat war nicht mehr dafür da, etwas hinzuzufügen zu der Schöpfung, sondern er war dafür da, die Schöpfung zu genießen. Und jetzt habe ich heute Abend einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist der zentrale Gedanke. Manche fragen, warum ist das so wichtig, ob ich an diesem oder jenem Tag gehe? Die Moslems haben den Freitag, manche Christen wie Adventisten oder Juden haben den Sabbat, die meisten Christen haben den Sonntag. Warum ist das so wichtig? Muss man da so kleinlich sein? Und ich möchte Ihnen heute Abend eins mitgeben. Es geht nicht einfach darum, ob ich diesen oder jenen Tag halte. Ich muss verstehen, was dieser Tag bedeutet. Der Sabbat, und das ist etwas, was ich Ihnen heute mitgeben möchte, der Sabbat repräsentiert alles, was Jesus für uns getan hat. Gott hat zum Beispiel im Alten Testament das Heiligtum geschaffen, wo Opfer gebracht wurden und viele Zeremonien durchgeführt wurden, die alle hindeuten sollten auf Jesus Christus. Jedes Opfer war ein Bild auf Jesus. Das heißt, die Menschen sollten durch das Heiligtum verstehen, wie Gott ist. Und sie sollten verstehen, wie Gott ihnen ihre Schuld vergibt. Das ist ein Anschauungsobjekt Gottes für die Erlösung. Und jetzt kommt's. Der Sabbat ist auch so ein Anschauungsobjekt. Der Sabbat ist so ein Heiligtum der Zeit, mit dem Gott uns erklären möchte, wie wir gerettet werden können. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, was Jesus mit dem Sabbat zu tun hat. Ich möchte Ihnen zeigen, wie der Sabbat alles repräsentiert, alles darstellt, was Jesus Christus für uns bedeutet, was er für uns getan hat, was er tut und was er tun wird. Und wenn wir diese Bedeutung des Sabbats verstanden haben, dann verstehen wir, warum er wichtig ist. Dann können wir den nächsten Schritt gehen und fragen, okay, ist es jetzt wichtig, diesen oder jenen Tag zu halten? Okay, schauen wir uns das mal ganz am Anfang an. Gott hat geruht. Warum hat er geruht? War er müde? Das muss schon anstrengend gewesen sein, so 6 Tage Schöpfung? Nein, Gott sprach und es war da. Gott war nicht müde. Er hat geruht, weil er Zeit mit den Menschen haben möchte. Gott wollte Zeit mit Adam und Eva verbringen, er wollte Zeit mit ihnen haben, er wollte mit ihnen die Schöpfung genießen. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Bedeutung des Sabbats. Sabbat ist eine geschenkte Zeit. Eine geschenkte Zeit, die Gott den Menschen schenkt. Sabbat symbolisiert Gemeinschaft des Menschen mit Gott, Gemeinschaft Gottes mit den Menschen. Jetzt diese Gemeinschaft Gottes unter Menschen ist durch den Sündenfall kaputt gegangen. Und was mich fasziniert ist, dass Gott 2 Dinge mit in diese sündhafte Welt gegeben hat, die uns daran erinnern sollen, wie er ist. Er hat die Ehe mit in die Welt gegeben und er hat den Sabbat mit in die Welt gegeben. Und der Sabbat war eine Verheißung dafür, dass Gott sagt, ich werde die Gemeinschaft zwischen mir und euch wiederherstellen. Die Sünde hat sie kaputt gemacht, aber jeder Sabbat soll euch daran erinnern, dass ihr Gemeinschaft mit mir haben dürft, schon jetzt, aber eines Tages in vollendeter Weise. Das heißt, Der Sabbat zeigt mir, dass Jesus mein Schöpfer ist. Das ist das Erste. Die Bibel sagt, dass Jesus Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist die Sicht des Neuen Testamentes. Es war Jesus, der es war. Darum sagt Jesus, dass er der Herr über den Sabbat ist. Was hat der Sabbat mit Jesus zu tun? Das Erste ist ganz einfach. Er zeigt mir, dass Jesus mein Schöpfer ist. Er zeigt mir, wo ich herkomme. Aber der Sabbat zeigt mehr. Der Sabbat zeigt mir, dass Gott sich nach Gemeinschaft mit uns sehnt. Der Sabbat ist ein Tag der Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Aber der Sabbat zeigt, dass Gott zu uns kommt und nicht wir zu ihm. Das ist ein Gedanke, der mich fasziniert. Ich habe lange gebraucht, bis ich den verstanden habe. Gott hätte ja auch so ein großes steinernes Denkmal machen können, vielleicht so einen großen Globus, ja, so als ein Denkmal seiner Schöpfung. Und er hätte sagen können, ihr lieben Menschen, wenn ihr mich als Schöpfer anbeten möchtet, dann macht ihr einfach eine Pilgerfahrt zu diesem Denkmal, ihr betet mich dort an und dann geht ihr wieder nach Hause. Das hätte Gott machen können, wenn er gewollt hätte. Aber er schafft ein Denkmal nicht aus Stein, er schafft ein Denkmal aus Zeit. Und dieses Denkmal, ja, wohin muss ich gehen, damit ich dieses Denkmal sehen kann? Wie weit muss ich reisen, um dieses Denkmal in meinem Leben zu haben? Nirgendwo hin. Ganz egal, wo ich auf der Welt bin, der Sabbat wandert um die Erde. Ja? Er wandert um die Erde. Irgendwann, ganz egal, wo ich mich auf der Welt befinde, irgendwann ist diese heilige Zeit, diese heiligen 24 Stunden, wenn sie so um die Erde wandern, so einmal in der Woche, ja, alle 7 Tage, dann kommt diese Zeit bei mir an. Das heißt, ich muss nirgendwo hingehen, sondern diese Zeit, der Sabbat kommt zu mir. Ganz genauso, wie das mit Jesus Christus ist. Jesus Christus, er kam zu uns. Wenn wir heute über Jesus nachdenken dürfen, dann nur, weil er zuerst zu uns gekommen ist. Ja? Und damit zeigt mir der Sabbat genau das, was Jesus Christus für mich bedeutet, nämlich, dass Gott zu mir kommt und nicht ich zu ihm. Gott geht den ersten Schritt. Und da kommt noch etwas. Was hat Gott zuerst geschaffen? Was war zuerst da? Der Mensch oder der Sabbat? Ja, Jesus hat ja gesagt, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Es war also nicht da, dass Gott, nicht so, dass Gott am 6. Tag den Sabbat geschaffen hat und sich dann überlegt hat, oh, jetzt brauche ich noch jemanden, der den Sabbat halten kann. Oh, ich schaffe mir einen Menschen, der den Sabbat hält. Ja, so war es nicht. Gott hat den Menschen geschaffen, alles war fertig und dann kommt der Sabbat, also ein Tag der Ruhe. Jetzt hat Gott dem Menschen eine Arbeit aufgetragen. Sollten die irgendwas tun dort im Paradies? Ja, sie sollten herrschen, sie sollten auch den Garten bebauen und bewahren. Aber jetzt habe ich eine Frage. Was kam zuerst? Ihre Arbeit oder der Sabbat? Genau. Das heißt, es war nicht so, dass Gott gesagt hat, schaut mal, jetzt müsst ihr 6 Tage fleißig arbeiten und zur Belohnung bekommt ihr einen Sabbat geschenkt. Den habt ihr euch auch so richtig verdient. Nein, es war, ihr erster voller Tag war Sabbat. Geschenkte Zeit mit Gott. Geschenkt, nicht verdient. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, besonders im Hebräerbrief lesen wir das, wird der Sabbat als ein Symbol verwendet für die Erlösung durch Jesus Christus. Und ich dachte mir, das passt ja auch. Es ist so sinnvoll. Zuerst kam die Ruhe, der Sabbat, und dann die Arbeit. Genauso wie zuerst unsere Erlösung kommt in Jesus Christus und dann unsere guten Werke. Können Sie dem Gedanken folgen? Zuerst der Sabbat, dann die Arbeit. Erst meine Erlösung in Christus, die ich mir nicht verdienen kann, die ich mir nicht erarbeiten kann, die ich nur als ein Geschenk annehmen kann. Aber dann, aus der Beziehung heraus, kommen meine guten Werke, weil Gott mein Leben verändern möchte. Das heißt, der Sabbat zeigt, dass die Erlösung allein durch die Gnade geschieht. Ganz ehrlich, manchmal wird Christen, die den Sabbat halten, vorgeworfen, ihr seid so gesetzlich. Ihr wollt durch das Halten des Sabbats gerettet werden. Und ich sage, es ist genau das Gegenteil. Ich halte den Sabbat, weil ich niemals in diese Falle tappen möchte, zu meinen, ich werde durch meine eigenen guten Werke gerettet. Sabbat halten rettet mich nicht. Ja? Ich werde nicht dadurch gerettet, dass ich den Sabbat halte. Es geht auch kein Mensch dadurch verloren, dass er ihn nicht hält. Aber ich halte den Sabbat, weil ich Jesus Christus mein Leben übergeben habe und weil ich eine ständige Erinnerung brauche, dass ich nicht durch meine eigenen guten Werke gerettet werden kann. Dafür ist der Sabbat da. Er ist ein Denkmal gegen die Werksgerechtigkeit. Ist genau das Gegenteil von Werksgerechtigkeit. Also der Sabbat zeigt, dass unsere Erlösung allein durch Gnade geschieht. Und darum hat Gott den Sabbat zu einem Zeichen gemacht. Ja, also ein Zeichen ist etwas, was, was mehr bedeutet als das Zeichen selbst. Ein Zeichen repräsentiert etwas Großes. Und so sagt Gott hier, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, was soll ich erkennen? Dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Das heißt, der Sabbat soll uns daran erinnern, dass Gott es ist, der uns verändert. Dass Gott es ist, der uns erlöst. Und nicht wir durch unsere eigenen guten Werke uns Punkte sammeln beim lieben Gott. Oder hier in Hesekiel lesen wir Hesekiel 20, Vers 20. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch. Damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Warum ist dieser Tag wichtig? Weil das, wofür es steht, wichtig ist. Ja, welche Bedeutung hat für Sie der 11. Oktober? Hat er irgendeine Bedeutung für Sie? Der 11. Oktober? Ja, für mich hat er eine große Bedeutung. Wissen Sie warum? Es ist mein Hochzeitstag. Ja, warum ist dieser Tag für mich so wichtig? Wegen der Beziehung zu meiner Frau. Ansonsten wäre es ein Tag wie jeder andere. Aber es ist die Beziehung, die den Tag sinnvoll macht. Mit dem Sabbat ist es genauso. Warum ist dieser Tag wichtig? Wegen der Beziehung zu Gott. Ja, wir haben in diesem Seminar immer wieder darüber gesprochen, wie ein Mensch gerettet wird und dass Gott das höchste Anliegen hat, den größten Wunsch hat, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Dass wir nicht einfach nur wie das Militär im Gleichschritt marschieren, uns richtig kleiden, die Befehle ausführen, sondern Gott möchte keine Soldaten, er möchte Kinder. Er möchte Beziehung. Und der Sabbat, der zeigt mir genau das. Gott hat mich geschaffen, er ist mein Vater, er hat mir das Leben geschenkt. Gott möchte, dass ich ruhen darf in seiner Erlösung, dass ich mich nicht unter den Zwang setzen muss, oh, ich muss gut genug sein, damit Gott mich retten kann. Nein, der Sabbat zeigt mir, ich darf mich ausruhen bei Gott. Und jetzt kommt's, wenn ich mich ausruhe bei Gott, dann schenkt Gott mir Kraft zu wachsen in meinem Glauben. Wenn ich versuche, mir das Wachstum zu erarbeiten und mich unter so einen Stress setze, oh, ich bin nicht gerettet, ich bin noch nicht gut genug, dann werde ich niemals diese Ruhe erleben können. Der Sabbat ist ein Zeichen. Und noch einmal, ein Zeichen ist wichtig, wenn das, wofür es steht, wichtig ist. Ja? Angenommen, ich würde nach Paris fahren und mich auf den Eiffelturm stellen, mein Jackett ausziehen, es auf den Boden werfen und darauf rumtrampeln. Was würde mit mir geschehen? Nicht viel. Aber was würde geschehen, wenn ich das Gleiche mit der französischen Flagge tun würde? Na ja, dann würden sie mich ins Gefängnis werfen, auch zu Recht. Warum? Ist es nicht einfach nur ein Stückchen Stoff? Nein. Es ist nicht nur ein Stückchen Stoff. Wenn irgendwelche Verrückten die Flaggen verbrennen, dann drücken sie damit Verachtung aus für das Land. Ja? Verstehen Sie? Wenn ich verstanden habe, was der Sabbat bedeutet, dann merke ich, warum er wichtig ist. Wenn es nur dieser oder jener Tag ist, dann ist es wirklich fast bedeutungslos. Aber wenn ich verstanden habe, wofür er steht, dann ist es eine ganz andere Sache. Okay, jetzt finden wir, wenn wir weiterlesen im zweiten Buch Mose, und das ließe sich noch mehr sagen, steht ja noch mehr drin, aber ich springe jetzt ins zweite Buch Mose. Dort finden wir die 10 Gebote. Wer hat die 10 Gebote geschrieben? Gott selbst hat sie geschrieben. Worauf hat er sie geschrieben? Steintafeln. Er hätte ja auch eine Wachstafel nehmen können, oder? Er hätte die 10 Gebote ja auch in den Sand schreiben können. Warum hat er sie auf Stein geschrieben? Was drückt das aus? Ja. Also wenn etwas in Stein geschrieben ist, dann heißt das, es ist unveränderlich. Das kann man nicht ausradieren, das wird auch nicht die nächste Welle wegwischen oder der nächste Sturm wegfegen. Das bleibt stehen. Das heißt, Gott selbst macht sich die Mühe, das Gesetz mit seinem Finger auf Steintafeln zu schreiben. Und im Herzen der 10 Gebote lesen wir Folgendes. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Klare Aussage, oder? Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Interessant. Hier steht nicht nur, der 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, des Gottes, sondern deines Gottes. Warum? Weil es eine Beziehung ist. Ja, letztlich kann der Sabbat nur von Menschen gehalten werden, die zu Gott sagen können, mein Gott, mein Vater. Man kann den Sabbat nur halten, wenn man Jesus Christus wirklich kennt und ihn lieb hat. Ich habe mal eine Predigt gelesen und da brachte dieser Prediger das wirklich super auf den Punkt. Er sagte, es gibt Samstagshalter und es gibt Sonntaghalter, es gibt Samstagshalter und Sabbathalter. Ich dachte mir, was meint er damit? Samstagshalter und Sabbathalter. Und sein Punkt war, den Sabbat kann man nur halten, wenn man Jesus Christus kennt. Wenn man den Sabbat hält, ohne Jesus zu kennen, dann hält man den Samstag, aber nicht den Sabbat. Weil den Sabbat kann ich nur halten, wenn der Herr wirklich mein Gott ist. Mein persönlicher Gott, mein Vater, mein Schöpfer, mein Erlöser. Okay, am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und ruhte am siebten Tag und segnete den, und darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das heißt, hier nimmt Mose Bezug auf die Schöpfung und er sagt, ja, genauso. Warum sollst du den Sabbat halten? Warum? Weil Gott in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen hat und am siebten Tag hat er geruht, er hat den Tag gesegnet, er hat ihn geheiligt. Und wenn Gott einen Tag segnet, dann heißt das, da fließt etwas, da fließt ein Segen hinein, den es an anderen Tagen nicht gibt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann mich so wenig auf mich selbst verlassen, dass ich jeden Segen brauche, den Gott mir irgendwie zuteil kommen lässt. Ich brauche jedes bisschen Segen, was ich haben kann. Ich wüsste nicht, auf welchen Segen ich verzichten könnte. Der Sabbatsegen gehört mit dazu. Aber jetzt kommt noch etwas. Wenn wir uns die 10 Gebote anschauen, dann sprechen die Gebote 5 bis 10 über die zwischenmenschliche Ebene. Da geht es darum, du sollst nicht stehlen, nicht töten, nicht ehebrechen und so weiter. Wir kennen das. Das ist die zwischenmenschliche Ebene. Die ersten 3 Gebote sprechen über meine Beziehung zu Gott. Also das 1. Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das 2. Gebot heißt, du sollst dir kein Bildnis machen, bete es nicht an. Das 3. Gebot, du sollst den Namen des Herrn nicht missachten. Okay, diese 3 Gebote beschreiben meine Beziehung zu Gott. Die Gebote 5 bis 10 beschreiben meine Beziehung zu meinem Mitmenschen, zu meinem Nächsten. Und was ist mit dem Sabbatgebot? Beschreibt das Sabbatgebot meine Beziehung zu Gott oder beschreibt es meine Beziehung zum Mitmenschen? Beides, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Der Sabbat verbindet das beides. Ja? Als Jesus einmal gefragt wurde, was ist das höchste Gebot im Gesetz? Da sagte er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gesetz. Und das Sabbatgebot verbindet genau diese beiden Aspekte. Das Sabbatgebot verbindet meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zum Mitmenschen. Denn das heißt, auch dein Nächster, auch dein Knecht soll nicht arbeiten. Das heißt, das Sabbatgebot beschreibt meine Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Mitmenschen. Es beschreibt das höchste Gebot im Gesetz, nämlich Gott lieben von ganzem Herzen und meinen Nächsten wie mich selbst. Ja? Darum steht das Sabbatgebot im Herzen der 10 Gebote. Und noch etwas. Welchen Grund hätte ein Atheist oder Buddhist, wer auch immer, den Sabbat zu halten? Hätte er einen Grund, die zwischenmenschlichen Gebote zu halten? Macht das Sinn für einen Atheisten zu sagen, also stehlen ist schlecht und Ehebrechen ist nicht gut? Macht das Sinn? Ja klar, so ein Atheist, es gibt auch Atheisten mit einer hochstehenden Ethik, ja? Respekt auch vor diesen Menschen. Das macht Sinn, diese Gebote zu halten. Und ich möchte sogar weitergehen. Ein Atheist, der eine hochstehende Ethik hat, der wird auch den Glauben anderer respektieren, auch wenn er ihn nicht teilt. Weil Respekt vor dem Glauben eines anderen, ganz egal, wie er glaubt, auch wenn er anders glaubt als man selbst, das ist für mich ein Ausdruck von Menschenwürde. Und es gibt viele Atheisten, die das erkannt haben. Das heißt, das 1. Gebot, keine anderen Götter, hab eh keine. Das 2. Gebot, den Namen oder kein Bildnis machen, mache ich nicht. Warum auch? Das 3. Gebot, den Namen Gottes nicht missbrauchen. Nein, ich werde nicht den Namen Gottes missbrauchen, weil ich den Glauben anderer nicht verletzen möchte. Das heißt, ein Atheist mit einer hohen Ethik hat sehr gute Gründe, die ersten 3 Gebote und die Gebote 5 bis 6 zu halten. Aber welchen Grund hätte ein Atheist, den Sabbat zu halten? Also er könnte sagen, hey, so ein Ruhetag ist eine gute Sache. Aber den plane ich mir ein, wann es gerade passt. Also, wenn es mal der Freitag ist, super. Wenn es mal der Sonntag ist, passt. Wenn es mal der Samstag ist, gut. So ein Ruhetag ist ja eine gute Sache, so zum Stressabbau. Aber welchen Grund hätte er, den Sabbat zu halten, genau von Freitagssonnenuntergang bis Samstagssonnenuntergang? Verstehen Sie? Gar keinen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich sage, ich halte den Sabbat genau wie Gott es gesagt hat, von Freitagssonnenuntergang bis Samstagssonnenuntergang, es gibt nur einen einzigen Grund, das zu tun. Nur einen einzigen Grund. Ich akzeptiere die Autorität Gottes. Ich akzeptiere eine Autorität über mir und ich sage, jawohl, Gott ist mein Herr, er hat mir was zu sagen. Das heißt, der Sabbat zeigt, dass Jesus mein Herr ist und dass ich ihm aus Liebe gehorsam sein möchte. Das drückt der Sabbat aus. Schauen wir uns mal Jesus an. Wie hat Jesus das gehandhabt, als er Mensch wurde? Da heißt es hier, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Das heißt, der Schöpfer wird Mensch. Was macht er mit dem Tag, den er selber eingesetzt hat, den er selber verewigt hat auf den 10 Geboten, den er selber immer wieder geboten hat im Alten Testament? Was macht er selbst mit diesem Tag? Ganz klar, er hält ihn. Und manche sagen, ja, aber Jesus hat dann ja das Gesetz aufgelöst, das Gesetz verändert. Gut, fragen wir Jesus. Jesus, bist du damals Mensch geworden, um durch deinen Kreuzestod das Gesetz aufzulösen? Ich würde gerne eine Antwort direkt von Jesus haben, die er uns auch gibt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 17. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, wenn wir Jesus fragen, Jesus, hast du an den 10 Geboten irgendwas verändert? Hast du da was abgetan? Wenn er gewollt hätte, hätte er das gedurft. Der Gesetzgeber darf ein Gesetz verändern. Aber er ist auch der Einzige, der es verändern darf. Das heißt, wenn der Bundestag ein Gesetz erlässt, dann darf der Bundestag dieses Gesetz verändern. Ja, wenn irgend so ein Bürgermeister auf die Idee kommt, keine Chance. Das muss der Bundestag verändern. Wenn Gott ein Gesetz verändern möchte, dann darf er das. Aber dann muss er das auch so deutlich machen, dass es jeder versteht. Aber Jesus hat hier das Gegenteil deutlich gemacht. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, zu verändern. Ja, und dann führt er fort, er sagte, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, ein i-Tüpfelchen von diesem Gesetz. Wenn ich den Sabbat halte, dann habe ich ein Vorbild, nämlich Jesus. Ich halte den Sabbat, weil ich Jesus liebe. Ich halte den Sabbat, weil Jesus mein Vorbild ist. Er hat keinen anderen Tag gehalten. Aber jetzt hat Jesus noch mehr gemacht. Er hat den Menschen am Sabbat Heilung und Befreiung gebracht. Wenn man das Neue Testament liest, dann hat man den Eindruck, dass Jesus mit Vorliebe am Sabbat geheilt hat. Natürlich, er hat an jedem Tag Menschen gesund gemacht. Aber manchmal hat man das Empfinden, er hat gerade auf den Sabbat gewartet, um diesen Menschen gesund zu machen. Ich denke da an einen Blindgeborenen. Die Pharisäer lagen schon auf der Lauer. Wird er ihn gesund machen? Ja, oder die Frau mit ihrer verkrüppelten Hand. Oder hier ein Gelähmter oder da ein Aussätziger. Es kamen ja viele zu Jesus. Und die Pharisäer lauerten, würde Jesus gesund machen, weil für sie war das Arbeit. Und sie haben Jesus immer angeklagt, du brichst den Sabbat, wenn du Menschen gesund machst. Ich frage sie, hat Jesus den Sabbat gebrochen, wenn er Menschen gesund gemacht hat? Nein, er hat dem Sabbat seine ursprüngliche Bedeutung wiedergegeben. Und er hat am Sabbat gezeigt, dass er der Schöpfer ist. Denn wenn Jesus einen Blindgeborenen wieder sehend machte, dann war das ein Schöpfungsakt. Ja, dann ging es nicht nur darum, dass er ein bisschen am Auge rumrepariert hat. Das ganze Gehirn musste umstrukturiert werden, damit das Gehirn die Reize des Auges verarbeiten kann. Das war ein Schöpfungsakt Gottes. Als Jesus die Menschen gesund gemacht hat, am Sabbat, hat er ihnen gezeigt, ich bin euer Schöpfer und ich bin euer Erlöser. Und was denken Sie, wenn so ein Mensch, nehmen wir den Blindgeborenen, der dann wieder sehen konnte, oder nehmen wir einen Lahmen, der wieder gehen konnte, wenn der Sabbat gehalten hat in der Zukunft, was denken Sie, woran hat der gedacht? An seine Befreiung. An seine Befreiung. Er wusste, Sabbat ist der Tag, an dem Jesus mich befreit hat. Und genau darum hat Jesus das gemacht. Ganz ehrlich, er hätte auch einen Tag warten können. Also ob der Blindgeborene jetzt einen Tag länger oder weniger blind ist, hätte doch keinen großen Unterschied gemacht. Er hätte warten können. Aber er wollte, dass dieser Mann nicht nur versteht, wer Jesus ist. Er wollte, dass er versteht, was es mit dem Sabbat auf sich hat. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Er ist ein Geschenk. Tja, und Jesus selbst? Als Jesus starb am Kreuz, an welchem Tag ist er gestorben? Wir sehen das hier auf der Leinwand. Wir kennen ja die Osterwoche, oder? Den Karfreitag. An dem Tag wurde Jesus gekreuzigt, an einem Freitag. Dann am Samstag, der Sabbat genannt wird in der Bibel, war Jesus im Grab. Da ruhte Jesus am Grab und am ersten Tag der Woche ist er auferstanden. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Schöpfung. Am sechsten Tag heißt es, Gott hat vollendet. Das heißt, mal übertragen gesagt, Gott sagt am sechsten Tag, es ist verbracht, fertig, alles geschaffen. Am sechsten Tag, am Freitag, hing Jesus am Kreuz und er rief, was rief er? Es ist vollbracht. Er hat vollendet, es ist vollbracht. Am sechsten Tag hat er die Schöpfung vollendet. Am sechsten Tag hat er die Erlösung vollendet. Am Sabbat ruhte er im Grab. Er schlief. Er hat sich ausgeruht von der Erlösung. Und am ersten Tag ist er auferstanden. Der Sabbat repräsentiert damit das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Wenn ich Sabbat halte, dann tue ich das aus Dankbarkeit für das, was Jesus für mich bezahlt hat. Und ich weiß, dieser Preis, der ist so kostbar, der ist so groß. Jesus ruhte am Sabbat von seinem Erlösungswerk aus. Sie merken schon, der Sabbat, wenn ich ein Bild zeichnen könnte vom Sabbat, würde ich ein großes Bild von Jesus im Sabbat zeichnen. Weil wenn man dieses Bild rausnimmt, ist es nur ein Tag, an dem man bestimmte Sachen nicht tun darf. Was für eine Einschränkung. Da ist man froh, wenn am Samstag die Sonne wieder untergeht, damit man wieder seine Ruhe hat. Aber wenn ich Jesus im Sabbat habe, dann ist Sabbat in besonderer Weise eine Begegnung mit Jesus. Natürlich wollen wir ihn an jedem Tag begegnen, keine Frage. Ja? Wir wollen nicht solche Christen sein, die nur einmal in der Woche zum Glauben auftauchen, sondern wir wollen jeden Tag im Alltag Jesus in unserem Leben haben. Aber einmal in der Woche ist eine besondere Zeit mit Jesus. Und der Sabbat erinnert mich daran. Und wie ist es mit den Christen, die nach Jesus gelebt haben? Wie ist es mit der ersten Gemeinde? Jesus hat seinen Jüngern einmal gesagt, und er blickte damals voraus auf die Zerstörung Jerusalems. Und er sagte ihnen, Jerusalem wird von einer Armee belagert werden und ihr müsst fliehen. Tja, wie flieht man, wenn eine Stadt belagert ist? Und so kam es tatsächlich. Die Römer haben Jerusalem belagert. Und Jesus hatte ihnen gesagt, bittet, wenn das kommt, bittet darum, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe. Ah, das ist verständlich. Im Winter zu fliehen ist nicht gerade lustig. Winterzeit ist in Palästina Regenzeit. Sie hatten noch keine befestigten Straßen. Das heißt, wer da fliehen musste, der matschte durch so viel Matsch. Der lief durch so viel Matsch. Warum sollten sie nicht am Sabbat fliehen? Ganz klar, es war der Sabbat. Es war ihr Ruhetag. Und genauso ist es geschehen. Die Römer haben sich damals aus irgendeinem unerklärlichen Grund zurückgezogen. Die Christen, sie konnten fliehen. Und als die Römer später wieder zurückkamen, um Jerusalem zu zerstören, war kein Christ mehr in der Stadt. Ja, dass sie Jesu Gebot hier befolgt haben, hat ihnen das Leben gerettet. Sie sind geflohen, sie haben geglaubt, sie haben vertraut. Okay, aber jetzt habe ich noch einen wunderbaren Ausblick. Wir haben vorhin über die Wiederkunft Jesu gesprochen. Jesus kommt, die Toten werden auferstehen und dann, einige Zeit später, so berichtet uns die Bibel, wird Gott eine neue Erde schaffen, auf der wir leben werden. Da werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Was werden wir dort tun? Wird der Sabbat irgendeine Rolle spielen auf der neuen Erde? Und in Jesaja bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Erde. Da heißt es nämlich, denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, von mir Bestand haben, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und Name Bestand haben. Und dann im nächsten Vers, und alles Fleisch, also jeder Mensch, wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Das heißt, was werden wir im Himmel tun, was werden wir auf der neuen Erde tun? Wir werden genau das Gleiche tun, was Jesus uns hier vorgelebt hat, weil der Sabbat in Ewigkeit ein Zeichen dafür sein wird, was Gott für uns bedeutet. Wir werden in der Ewigkeit am Sabbat ganz besonders daran denken, was Jesus für uns bezahlt hat. Wir werden das Bild von Jesus im Sabbat in der Ewigkeit sehen. Und wenn wir heute Sabbat halten, dann soll uns das eine Vorfreude schenken darauf. Wenn wir heute Sabbat halten, dann dürfen wir Gemeinschaft mit Gott haben. Aber eines Tages werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden Gott sehen. Wir werden Gott in die Augen schauen. Wir werden Gott alle Fragen stellen können, die wir auf dem Herzen haben. Und der Sabbat soll uns jede Woche neu eine Vorfreude schenken darauf, damit wir nicht müde werden in unserem Alltag. Denn unser Alltag ist so voll, der uns von dieser Realität ablenken möchte. Es gibt so viele Dinge im Alltag, die versuchen, unseren Glauben irgendwie an den Rand zu drängen. Ja, der Sabbat möchte diese Hoffnung jede Woche neu, auf eine besondere Weise, in uns neu entfachen. Das heißt, der Sabbat ist ein Vorgeschmack auf die Gemeinschaft mit Jesus in der Ewigkeit. Können Sie das Bild von Jesus im Sabbat sehen? Noch einmal, der Sabbat repräsentiert alles, was Jesus für mich getan hat, für uns alle getan hat, was er heute für uns tut, was er für uns tun wird. Der Sabbat ist ein Modell, ein Anschauungsobjekt, ein Denkmal der Zeit, ein Heiligtum der Zeit, mit dem Gott uns Erlösung zeigen möchte. Er möchte uns zeigen, wie wertvoll wir ihm sind. weil er uns geschaffen hat, weil er uns erlöst hat, weil er eine wunderbare Zukunft für uns hat. Wenn wir uns das jetzt anschauen in der Bibel, Jesus und der Sabbat, wir können durchgehen durch die ganze Bibel. Bei der Schöpfung, Israel in der Wüste, die 10 Gebote auf Sinai, Jesus selbst mit seinem Leben, die ersten Christen haben den Sabbat gehalten. Ja, da gibt es viele Aussagen im Neuen Testament, die das deutlich machen. Die ersten Christen haben ganz selbstverständlich den Sabbat gehalten. Sie kannten den Sonntag nicht, nicht als einen Ruhetag. In der Endzeit, wenn wir gleich sehen, ruft Jesus dazu auf, diesen Tag zu halten, auf der neuen Erde. Und die Frage ist, wie kam es zu einer Veränderung? Wie kam es zu einer Veränderung? Und ich, durch Menschen. Ja, durch Menschen. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, diese Veränderung wirklich im Detail zu beleuchten. Aber ich habe heute einfach mal ein paar Quellen mitgebracht, die uns in der Kürze der Zeit das deutlich machen wollen. Ich habe im Lexikon nachgeschaut, zum Begriff Sabbat. Dort steht, der 7. Tag der jüdischen Woche, vom Abend des Freitags bis zum Abend des Sonnabends. Die Beachtung des Sabbats durch die frühen Christen wich bald, der Feier muss es heißen, des Sonntags. Okay, hier heißt es immerhin, dass die frühen Christen den Sabbat gehalten haben. Naja, bald ist relativ, das hat schon noch etwas gedauert. Und Sonntag, was steht zum Sonntag? Im kirchlichen Kalender der erste Tag der Woche. Der christliche Sonntag ist nicht als Fortführung des Sabbats entstanden. Das ist wichtig. Weil viele sagen, naja, Jesus ist ja am ersten Tag auferstanden und damit hat er dann den Sonntag geheiligt. Das ist nicht so. Wenn er das gewollt hätte, hätte er das machen können. Er hat es aber nicht gemacht. Jesus hat als Denkmal seiner Auferstehung etwas anderes eingesetzt, nämlich die Taufe. Wenn jemand getauft wird, wird er bildlich begraben und steht wieder auf. Das ist das Denkmal für die Auferstehung. Und das Abendmahl könnte man auch noch als ein zweites Beispiel anführen. Auch das Abendmahl erinnert uns daran, dass Jesus nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist. Aber Jesus hat den Ruhetag nicht zum Denkmal seiner Auferstehung gemacht. Das blieb, der Ruhetag, der Sabbat blieb Denkmal der Schöpfung und der Erlösung. Okay, also der christliche Sonntag ist nicht als Fortführung des Sabbats entstanden. Sein Charakter als Ruhetag geht auf ein Gesetz Konstantins im Jahr 321 zurück. Das heißt, wenn ich im ersten Jahrhundert frage, Petrus, wie hast du es denn gehalten? Hat er gesagt, ja, was für eine Frage, natürlich habe ich den Sabbat gehalten. Wenn ich Paulus gefragt hätte, Paulus, weißt du was vom Sonntag? Er sagt, ja, da beginnt die Arbeit. Es war ganz normal, es war eine Selbstverständlichkeit, dass die ersten Christen die 10 Gebote gehalten haben. Jakobus hat in seinem Brief geschrieben, wenn jemand alle 10 Gebote hält, er bricht nur eines, dann bricht er das ganze Gesetz. Das heißt, Gott gibt uns auf die 10 Gebote keine 10% Rabatt. Ja? Okay. Ich habe hier mal eine Quelle aus dem Katechismus und dort wird die Frage gestellt, welcher Tag ist der Sabbattag? Antwort: Samstag ist der Sabbattag. Frage: Warum beachten wir den Sonntag statt den Samstag? Antwort: Wir beachten den Sonntag statt Samstag, weil die katholische Kirche die Feierlichkeit von Samstag auf Sonntag übertrug. Das ist eine Originalaussage aus einem Katechismus. Das Konzil von Trient, ja, 1562, hat Folgendes festgehalten. Der Sabbat, der berühmteste Tag im Gesetz, ging in den Herrentag über. Damit ist der Sonntag gemeint. Dies und Ähnliches hat nicht durch die Predigt Christi aufgehört. Denn er sagt, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Sondern Kraft der Autorität der Kirche sind sie verändert worden. Ich meine, die Kirche ist an der Stelle konsequent. Sie sagt, dass sie aufgrund ihrer Beauftragung die Vollmacht hat, durch Tradition und Überlieferung Dinge anders darzustellen, als sie in der Bibel sind. Von daher ist der Gedanke konsequent. Wenn man das glaubt, kann man das machen. Kardinal James O'Brien hat einmal ein ganz bekanntes Buch geschrieben, Der Glaube der Millionen, ist schon vor über 100 Jahren geschrieben worden. Und er sagt hier Folgendes. Er sagt, ich möchte mich ganz freundschaftlich an meine protestantischen Leser wenden. Du glaubst, dass die Bibel allein ein sicherer Führer in religiösen Dingen ist? Wir denken daran, so das Credo der Reformation war allein die Bibel. Er sagt, du glaubst die Bibel allein? Ohne die Autorität der Kirche? Du glaubst auch, dass eine der fundamentalsten Pflichten, die dein christlicher Glaube dir auferlegt, die Sonntagsheiligung ist? Ich habe die Bibel ganz durchgelesen und keinen Hinweis auf die Pflicht der Sonntagsheiligung gefunden. Der Tag, von dem die Bibel spricht, ist der Sonnabend. Ich lasse einfach nur Menschen zur, zu Wort kommen, die es gut wissen müssen. Später wird er zitiert in einer Zeitschrift, in einer katholischen Zeitung: Verstand und vernünftiges Denken fordern die Annahme der einen oder anderen dieser Alternativen. Entweder Protestantismus und das Heilighalten des Samstags oder Katholizismus und das Heilighalten des Sonntags. Ein Kompromiss ist unmöglich. Wir haben über Reformation gesprochen in diesem Seminar. In diesem Seminar war uns eines ganz wichtig. Die Reformation hat in einer Zeit, als die Bibel verboten wurde, gesagt, wir brauchen die Heilige Schrift. Und die Heilige Schrift muss den Menschen zurück in die Hand gegeben werden. Und was für ein Vorrecht ist es, dass wir heute die Bibel haben. Und die Kirche des Mittelalters hat leider viele, viele Jahrhunderte die Bibel auf den Index gesetzt. Es war verboten für den einfachen Gläubigen, eine Bibel zu besitzen. Ich bin froh, dass es sich heute geändert hat. Also seit einigen Jahrzehnten lesen auch unsere katholischen Mitchristen die Bibel. Und das ist schön, das begrüße ich, das ist gut. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Reformatoren haben gesagt, was wir aus der Bibel entdecken wollen, wir tun. Und wir haben hier in der Offenbarung eine Verheißung. Jesus und die Apostel haben ein Evangelium verkündigt, von dem sie gesagt haben, das ist das Evangelium, das ist das ewige Evangelium. Und dann beschreibt uns die Offenbarung auch das finstere Mittelalter, wo dieses ewige Evangelium ganz schön in Vergessenheit geraten würde. Aber ganz am Schluss, bevor Jesus wiederkommt, finden wir hier eine Verheißung. Da heißt es nämlich, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen. Alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Das heißt, was wird wiederhergestellt werden? Bevor Jesus wiederkommt, wird dieses ewige Evangelium in der Form gepredigt werden, wie Jesus es verkündigt hat, wie die ersten Christen es verkündigt haben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das ist für mich das Vorbild. Ich möchte einen Glauben haben, wie die ersten Christen ihn hatten. Weil die waren am nächsten dran an Jesus. Die hatten das noch ofenfrisch aus seiner Hand. Diesen Glauben möchte ich haben. Daran möchte ich mich orientieren. Darum lese ich in der Bibel. Ja, es ist gut, auch andere Bücher zu lesen von Christen, die in späteren Jahrhunderten geschrieben wurden. Man kann viel von ihnen lernen. Und es gab zu jedem Zeitalter, in jeder Konfession, bemerkenswerte Christen. Ja, in jeder Konfession. Aber dann geht diese Botschaft weiter und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das heißt, nehmt Gott ernst. Hier geht es nicht um Angst, hier geht es um Ernstnehmen. Ehrfurcht haben. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Jetzt, was ich hier gelb hinterlegt habe, den letzten Satz, das ist ein fast wörtliches Zitat aus dem Sabbatgebot. Das heißt, Gott hat den Sabbat zu einem Denkmal gemacht. Zu einem Denkmal seiner Erlösung, zu einem Denkmal der Schöpfung, zu einem Denkmal, das uns helfen soll, seine Botschaft, sein Evangelium immer wieder besser zu verstehen. Und jetzt wird dieses ewige Evangelium verkündigt und Gott sagt, und ihr braucht bitteschön auch dieses Heiligtum der Zeit, das euch erinnert an das ewige Evangelium, das es euch erklärt, das euch hilft, es immer wieder im Herzen zu haben. Und damit wir es auch richtig verstehen, fügt er hinzu, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das heißt, sola scriptura, der Grundsatz der Reformation, allein die Schrift. Wenn ich diesen Grundsatz wirklich ernst nehme, und Sie müssen für sich entscheiden, ob dieser Grundsatz gilt. Ja? Wir können natürlich sagen, ja, ich glaube, dass die Kirche, egal von welcher Konfession, ich glaube, dass die Kirche das Recht hat, Dinge zu verändern. Gut, wenn ich das glaube, dann kann ich das auch annehmen. Aber wenn ich sage, ich glaube, dass Gott in seinem Wort uns den alleingültigen Maßstab für Wahrheit gegeben hat und dass kein Mensch das Recht hat, daraus etwas zu verändern, ohne das Einverständnis Gottes, dann muss ich konsequent sein. Und wenn ich Jesus liebe und verstanden habe, dass der Sabbat wirklich das Evangelium veranschaulicht, dann liebe ich diesen Tag, weil ich Jesus liebe. Wenn ich Jesus nicht lieben würde, hätte dieser Tag keine Bedeutung. Wenn ich Jesus liebe, hat er die höchste Bedeutung. Und darum glaube ich, und das ist mein Aufruf heute, ich glaube, dass wir konsequent sein müssen. So wie Kardinal Bryan das gesagt hat. Ich muss mich entscheiden. Wenn ich sola scriptura habe, dann komme ich beim Sabbat raus. Wenn ich einen anderen Grundsatz habe, kann ich auch einen anderen Tag nehmen. Ich für meinen Teil, ich sage, ich habe die Reformationsgeschichte studiert. Ich bewundere diese Männer, die den Mut hatten in einer Zeit, in der es sehr schwer war, zu diesem Grundsatz zu stehen. Ich bewundere sie, weil sie den Mut hatten, das zu tun. Und ich für meinen Teil, ich habe mich entschieden. Ich möchte meinen Glauben allein auf die Bibel bauen. Was ich dort entdecke, möchte ich tun, auch wenn ich damit gegen den Strom schwimme. Gott hat nie gesagt, folgt mir, wenn ihr in der Mehrheit seid. Folgt mir, wenn es leicht ist. Ja, Wahrheit ist keine Sache, die man mit Mehrheit abstimmen kann. Gott hat es gesagt. Damit ist es Wahrheit. Sola Scriptura. Und allein der Glaube an Jesus Christus. Das ist das, was ich mir wünsche, dass wir aus diesem Seminar mitnehmen. Das ist das, wofür Menschen, die vor uns gelebt haben, so gekämpft haben. Der Glaube allein durch die Gnade oder die Erlösung allein durch die Gnade und den Glauben an Jesus Christus und die Grundlage allein auf der Heiligen Schrift. Der Sabbat repräsentiert genau das. Und ich wünsche uns, dass wir das wirklich mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute geht mit dem, was ich gesagt habe. Vielleicht sagen Sie, das ist für mich völlig neu. Vielleicht sagen Sie, oder es ärgert mich sogar, was der da vorne gesagt hat. Das kann ich verstehen. Ich habe nur eine Bitte an Sie. Sie müssen es nicht glauben, weil ich es gesagt habe. Meine Bitte ist nur die. Gehen Sie nach Hause, nehmen Sie Ihre Bibel, studieren Sie es selbst nach. Wenn Sie es da finden, dann kommt es nicht von mir, dann kommt es von Gott. Und wenn es von Gott kommt, dann werden Sie damit glücklich werden, dem zu folgen. Dankeschön, dass Sie bei diesem Seminar dabei waren. Wir haben viele Dinge entdeckt. Wir haben manches entdeckt, was uns herausfordert. Aber ich denke, wir haben eines ganz Wichtiges entdeckt. Wir haben einen Gott, der es gut meint mit uns. Wir haben einen Gott, der möchte, dass wir ihn verstehen. Wir haben einen Gott, der uns sein Wort gegeben hat, damit wir ihn besser verstehen. Und ich wünsche mir, dass wir daran wirklich, wirklich festhalten. Dazu möchte ich Sie ermutigen. Wollen Sie das tun? Nach diesem Grundsatz leben. Gott segne uns auf diesem Weg. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten. Herr Jesus, wir haben dich wirklich lieb, weil wir sehen, was du alles für uns getan hast. Du hast uns geschaffen, du hast uns das Leben geschenkt. Du hast uns erlöst, bist am Kreuz für uns gestorben und wir können nur anfangen zu verstehen, wie groß dieses Opfer war. Du schenkst uns dein Wort, damit wir dich wirklich verstehen und nicht irgendwelche verzerrte Bilder im Kopf haben über dich, die auf dieser Welt kursieren. Herr, du möchtest, dass wir dich sehen, wie du wirklich bist. Und du hast uns ein Geschenk gegeben, den Sabbat, der uns genau das zeigen soll, wer du bist, wie du bist, was du mit uns vorhast, wie du uns gerettet hast, dass du dir eine Freundschaft, eine innige Freundschaft mit uns wünschst. Herr, und auf diese Freundschaft möchten wir uns einlassen. Bitte hilf uns, dass wir dir wirklich nachfolgen und dass wir deinem Wort folgen, in allem, was wir verstanden haben. Und wenn Dinge uns noch nicht so recht klar sind, dann wissen wir auch, dass du mit uns gehst, dass du Geduld hast und uns hilfst, Dinge noch klarer zu sehen. Danke, Herr, dass du uns nicht allein lässt. Danke, dass wir in diesem Seminar auf Menschen schauen konnten, die wirklich mit dir gelebt haben. Menschen, die dich so sehr geliebt haben, dass sie alles gegeben haben. Herr, wenn wir auf das Leben dieser Menschen schauen, dann hilf uns, nie zu vergessen, was wir ihnen verdanken. Und hilf uns, mit Hochachtung das festzuhalten, was diese Männer uns erkämpft haben. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir dich haben. Danke, dass du uns liebst, Herr. Bitte behüte uns jetzt auch, wenn wir nach Hause gehen, und hilft, dass wir uns zu einer gegebenen Zeit auch wiedersehen können. Im Namen Jesu. Amen. Bitte nehmen Sie Platz.